Also der Bibeltext steht einmal in 1. Mose 1, die Verse 27 bis 28 und 2 Vers 2 und Prediger 2, 17 bis 26. Und ich lese heute bewusst ein bisschen langsamer, weil der Text sehr inhaltsschwer ist. Und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr aufnehmen. Genau. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Die Vergeblichkeit der Arbeit. Da hasste ich das Leben, denn alles, was unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Da hasste ich alles, was ich mir mühevoll erarbeitet hatte. Ich muss es ja doch dem überlassen, der mir nachfolgen wird. Und wer weiß, ob der weise oder dumm sein wird. Und doch wird er über alles verfügen, was ich durch mein Mühen und Wissen in dieser Welt erarbeitet habe. Auch das ist nichtig. So kam ich dazu, an allem zu verzweifeln, wofür ich mich abgemüht hatte. Denn da müht sich einer ab mit Weisheit, mit Erkenntnis und Geschick und muss es dann doch einem überlassen, der sich nie darum gekümmert hat. Auch das ist nichtig und ein großes Übel. Was hat dann der Mensch von all seiner Mühe und Plage und von seinem Streben in dieser Welt? Sein Leben bringt ihm nur Leiden und seine Mühe Verdruss. Selbst nachts kommt er nicht zur Ruhe. Auch das ist nichtig. Wer kann sein Leben genießen? Ein Mensch kann nichts Besseres tun, als zu essen und zu trinken und sich etwas Gutes zu gönnen von all seiner Mühe. Doch ich sah, dass auch das von Gott abhängt. Denn wer kann essen, wer kann fröhlich sein ohne Gott? Einem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch den, der sündigt, lässt er einsammeln und aufhäufen, um es dem zu geben, der Gott gefällt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind.
Eine Woche hat 168 Stunden. Ungefähr ein Drittel davon verbringen wir schlafend. Also zumindest wäre es gesund, wenn man ein Drittel davon schlafend verbringt. Ungefähr ein Drittel davon arbeiten wir, manche auch mehr. Und das restliche ein Drittel teilt sich dann auf Familie, Hobbys, Essen, Feiern, Freundschaften, Freizeit, Glaube, Kirche, Partys. Das ist rein rechnerisch mein Leben. Und? Ich möchte euch einladen, mit mir über den Punkt mein Leben und meine Arbeit nachzudenken. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, Arbeiten und Ruhe gehört zusammen. Arbeiten und Ruhe machen also ungefähr insgesamt zwei Drittel unserer Lebenszeit aus. Nicht ganz so viel, als Kind ist das nochmal ein bisschen anders, aber ganz grob. Und das ist richtig viel Zeit. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns überlegen, den Einfluss, den diese Zeit auf unser Leben hat und welchen Einfluss wir auf diese Zeit haben. Und dazu ist es wichtig, und ich glaube, es ist nicht nur wichtig, sondern auch hilfreich, diese Zeit irgendwie mit Gott in Beziehung zu setzen. In meinem Leben haben viele Jahre lang zwei Parallelwelten existiert. Sowohl mein Job als Krankenpfleger, als auch der dann später im Rettungsdienst, wo ich gearbeitet habe, haben unglaublich viel Kraft und Zeit in Anspruch genommen, hatten aber fast nichts mit meinem Glauben zu tun, von dem ich aber eigentlich gesagt habe, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und ich fand das total herausfordernd, diese beiden Dinge zusammenzubekommen. Und so sind so zwei Kategorien bei mir entstanden, das normale Leben und das geistliche Leben. Und die waren in den seltensten Fällen irgendwie miteinander verbunden. Mittlerweile habe ich gemerkt und glaube zu wissen, dass diese Trennung völlig unnötig ist, dass die auch, glaube ich, ziemlich ungesund ist und dass es absolut nicht das ist, was Gott möchte, das so voneinander zu separieren. Und deswegen möchte ich einsteigen mit der Frage, was hat mein Leben, was hat meine Arbeit mit meinem Glauben, mit dem Evangelium zu tun? Was hat dein Leben, deine Arbeit mit deinem Glauben zu tun? Was hat unser Leben, unsere Arbeit mit unserem Glauben zu tun, mit dem Evangelium? Vielleicht gehörst du zu denen, die sich regelmäßig fragen, was mache ich hier eigentlich? Ist das alles? Das ist doch bekloppt. So viel Zeit für Arbeit und was habe ich davon? Was kommt bei rum? Wofür eigentlich? Macht das, was ich mache, eigentlich einen Unterschied? Wir arbeiten mehr als je zuvor. Viele von uns arbeiten sogar in ihren Pausen. Immer häufiger tendiere ich auch dazu, oh, lass uns doch mal dieses Meeting während des Mittagessens machen. Dann wird es effektiver. Wann hast du zum letzten Mal einfach nur gegessen während dem Essen? Ich arbeite auch sehr gerne und sehr viel. Aber ich merke, das ist echt ein schmaler Grat. Dank unseren Smartphones können wir auf dem Klo und im Bett E-Mails checken und beantworten. Immer wieder auf Daten zugreifen von überall. Ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren Menschen für die 35-Stunden-Woche auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben. Das ist für viele von uns heute gerade mein Halbtagsjob, eine 35-Stunden-Woche. Und wir geben uns so sehr in die Arbeit hin, dass das negative Auswirkungen auf unseren Schlaf hat, statt umgekehrt der Schlaf positive Auswirkungen auf unsere Arbeit hat. Und die Frage ist berechtigt, macht das eigentlich alles Sinn? Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass Freunde von mir zu mir gesagt haben, ja, du hast es gut, du kannst dich den ganzen Tag mit Glaubensthemen beschäftigen und darfst es dann sonntags präsentieren und das macht wenigstens was, das hat Sinn und du kannst Einfluss nehmen. So, ich muss sagen, das fühlt sich auch nicht immer so an. Auch ich kann oft nachts nicht schlafen, auch ich mache viel zu wenig Pausen und ich checke auch Mails an Orten, die dafür eigentlich nicht gemacht waren. Und deswegen habe ich diese beiden Bibeltexte rausgesucht, weil darin diese beiden Extreme so deutlich beschrieben werden. Diese Hingabe und Begeisterung für Arbeit auf der einen Seite und irgendwie diese Abteilung Verzweiflung und Überforderung und die Frage nach dem Sinn des Ganzen auf der anderen Seite. Warum bin ich hier? Warum sind wir hier? Warum sind wir als Kirche hier? Die Vision von mittendrin ist es, die Stadt Potsdam spirituell, sozial und kulturell zu erneuern. Und Arbeit dient dazu. Arbeit ist ein Teil kulturellen Schaffens. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema. Das Thema Arbeit ist für die meisten von uns für mindestens 40 Jahre ein großes Thema. Deswegen beschäftigen wir uns damit. Gerade in der Großstadt ist Arbeit ein großes Thema. Gerade in den neuen Bundesländern ist Arbeit ein großes Thema, ist Arbeitslosigkeit ein großes Thema. Gerade im Ballungszentrum Berlin ist Kreativität, Start-ups, Arbeit ein großes Thema. Deswegen reden wir darüber. Und vielleicht ist es für dich ein großes Thema und deswegen reden wir als Kirche darüber. Viele von uns sind aus beruflichen Gründen nach Potsdam gezogen, um hier oder in Berlin zu arbeiten oder zu studieren. Um hier den nächsten Schritt in der Karriere zu machen, um einen Schritt weiterzukommen, um mehr zu machen. Und je weiter wir kommen, desto mehr müssen wir am Wochenende oder nachts oder immer noch mal zwischendurch machen. Ich möchte gern zwei Punkte mit euch anschauen. Das erste, Gott ist unsere Arbeit, das, was wir tun, wichtig. Es ist Gott wichtig, was wir tun. Gott ist unsere Arbeit wichtig. Und das zweite, Gott ist wichtig für unsere Arbeit. Gott ist unsere Arbeit wichtig und Gott ist wichtig für unsere Arbeit. Lass uns mal diese beiden Texte anschauen. Ganz am Anfang der Bibel geht es schon um Arbeit und zwar sehr positiv wird davon berichtet. Zu Gottes Arbeit hat es gehört, den Menschen zu schaffen und zwar nach seinem Ebenbild als schaffendes und kreatives Wesen. Und Gott gibt den Menschen dann den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, das ist ein schöner Auftrag, und nehmt die Erde in Besitz, macht was draus, gestaltet, arbeitet mit dem, was ich euch zur Verfügung gestellt habe, was ich euch gegeben habe. Und dann berichtet der Text davon, dass Gott von seiner Arbeit, der Schöpfungsarbeit, ausgeruht hat. Gott arbeitet. Ruhe gehört zur Arbeit dazu. Ein Drittel Arbeit, ein Drittel Ruhe. So sind wir eigentlich gemacht. Eine ganz wichtige Info. Und hier ist dieser eine Pol. Es gehört zu unserer Ebenbildlichkeit als Menschen. Wir sind so ähnlich gemacht wie Gott. Es gehört dazu, kreativ zu sein, etwas schaffen zu wollen, zu gestalten. Gott hat aus Chaos diese wunderbare Erde gemacht, auf der wir leben. Wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Von einem Gott, der arbeitet. Ich habe etwas nachgelesen, ich habe mich erinnert an meinen Professor für Altes Testament. Und der hat uns während des Theologiestudiums von außerbiblischen Schöpfungsberichten erzählt. Berichten über die Entstehung der Erde, wie sie außerhalb der Bibel beschrieben werden und die ganz anders über Götter zum Beispiel sprechen. Es gibt einen altbabylonischen Schöpfungsbericht, der sogenannte Enuma Elish, der von einem Kampf der Götter berichtet. Und der König, der Sieger, heißt Marduk, König Marduk. In diesem Bericht wird beschrieben, dass dieser Gott Marduk die Welt geschaffen hat, indem er den Körper eines der besiegten Götter oder von einem der besiegten Götter aufgeschlitzt hat und daraus Himmel und Erde gemacht hat. Und die anderen Götter, als die das sehen, wird berichtet, die wollen sich da nicht so richtig drauf einlassen und sagen, wer soll das denn alles pflegen? Wer kümmert sich denn um das alles? Und dann sagt Marduk, ich habe eine gute Idee. Ich will ein primitives Wesen aus Fleisch und Blut schaffen, Mensch soll es heißen. Es soll leben der Götter zur Ehre und zu ihrer Erleichterung. Er soll arbeiten, damit die Götter ihre Ruhe haben. In diesem Schöpfungsmythos wird Arbeit tendenziell als etwas Negatives dargestellt, etwas Niederes, nichts, was Götter tun. Ganz anders beim Gott der Bibel. Der arbeitet, der schafft, der ist kreativ. Und das, was er geschaffen hat, ist sehr gut. Häufig wird Arbeit irgendwie dargestellt, so auf der gleichen Ebene wie Krankheit und Tod. Es muss halt sein. Und ich muss halt irgendwie da durch. Es gehört dazu. Und obwohl ich sagen würde, ich habe den schönsten Beruf, den ich mir vorstellen kann und das, was am besten zu mir passt, gibt es Tage, an denen ich denke, oh Mann. Wir werden noch später, gleich noch sehen, warum das so ist. Aber Arbeit gehört zur genialen Schöpfung Gottes dazu. Kreatives Gestalten war Teil des Paradieses, Teil des guten Zustands ganz am Anfang. In den meisten anderen Religionen arbeiten Götter nicht, sie lassen arbeiten. Und sie lassen sich dienen. Und wenn schon arbeiten, dann bitte nicht körperlich, sondern intellektuell. Der Gott der Bibel macht sich die Finger schmutzig. Er nimmt Staub und formt daraus den Menschen. Und was macht er dann für die Menschen? Er pflanzt einen Garten an. Gott arbeitet und ist kreativ. Gott ist total anders. Und dann sagt er zu den Menschen, zu den sehr guten Geschöpfen, so jetzt seid ihr dran. Ihr seid mir ähnlich, arbeitet, seid kreativ, schafft, gestaltet, habt zwischendurch Sex mit eurem Ehepartner und dann arbeitet weiter. Das ist das Paradies. Gott hat ein Paradies, perfekte Umstände geschaffen und es gab einen Partner und viel Arbeit und das war paradiesisch. Heute klingt es, glaube ich, ein bisschen anders. Möglichst viele Partner und möglichst wenig Arbeit. Das klingt für viele paradiesisch. Aber weder wenig Arbeit ist auf Dauer befriedigend, noch unglaublich viele Partner ist auf Dauer befriedigend, weil Gott uns anders gemacht hat. Arbeit ist keine Strafe, sondern Teil der kreativen Ebenbildlichkeit Gottes. Und ein lebenslanger Partner ist auch keine Strafe, sondern zeigt die Ebenbildlichkeit der Treue, die Gott in uns hineingelegt hat. Und Gott schätzt alle Arten der Arbeit, nicht nur intellektuelle Arbeit. Die Fähigkeit, arbeiten zu können, ist Teil der Würde, die Gott uns gibt. Einer Mama, die die Hände gebraucht, um sein Baby, um ihr Baby oder ein Papa, um sein Baby zu streicheln und Windeln zu wechseln. Und der Bäcker, der seine Hände gebraucht, um Teig zu kneten. Und die Ärztin und der Richter und der Handwerker und der Briefträger, der Friseur und die Wissenschaftlerin und das Ganze jeweils als Mann und Frau, als Ebenbilder. Arbeit gehört zur Ebenbildlichkeit, zum Auftrag, zur Berufung von uns Menschen dazu. Das ist erstmal ganz grundsätzlich so. Und es war gut. Und dann müssen wir als nächstes berücksichtigen, dass wir alle unterschiedlich gemacht sind. Unterschiedlich begabt, unterschiedlich belastbar, unterschiedlich kreativ, unterschiedlich von unseren Persönlichkeiten. Gott ist der Einzige, der aus nichts alles machen konnte, weil er der Schöpfer ist. Aber dann macht er aus etwas Vorhandenem immer wieder etwas Neues. Und das ist unser Auftrag. Wir sind nicht alle Künstler oder Gestalter, aber wir alle können und wollen machen, mitmachen, schaffen, kreativ sein, etwas ermöglichen, ordnen, etwas hinkriegen. Und ich glaube, dass es in jedem Menschen diese Sehnsucht danach gibt, das nachzumachen. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise wollen wir das machen, weil wir Gott ähnlich sind. Er hat auch dieses Wollen in uns hineingelegt. Was machst du, wenn du eine Firma aufbaust oder ein Produkt kreierst oder designst, das es vorher noch nicht gegeben hat? Was machst du, wenn du aus Farben oder aus Material Skulpturen herstellst oder Bilder? Oder aus Tönen und Worten Lieder oder Gedichte? Was machst du, wenn du eine Firma oder eine Abteilung oder eine Studentengruppe übernimmst, die total chaotisch läuft und das ordnest und so Arbeitsplätze erhältst oder neue schaffst? Was machst du, wenn du als Erzieher, als Lehrer oder Nachhilfelehrer liebevoll mit Kindern umgehst und ihnen so hilfst, ihr Potenzial zu entdecken und ihren Platz zu finden? Was machst du als Arzt? Immer Arzt und Ärztin, Lehrer, Lehrerin. Ich verkürze es einfach nur ein bisschen. Was machst du als Mediziner oder als Pflegepersonal, wenn du dabei hilfst, einen Körper, der kommt und kaputt ist, wiederherzustellen oder zumindest für Linderung zu sorgen? Was machst du, wenn du bei Rewe oder bei Lidl Regale einräumst oder sortierst? Was machst du, wenn du dir als Therapeut oder Seelsorger chaotische Geschichten aus einem chaotischen Leben von Menschen anhörst und durch das Zuhören und Impulse geben und Frage stellen, wieder Ordnung in ein Leben kommt? Was machen die Gärtner im Parc Sanssouci jeden Tag? Was machst du als Friseur, wenn du einen Kamm durch Haare ziehst? Was machst du, wenn du aus Milchschaum Latte Art machst? oder aus Zahlen eine Excel-Tabelle, mit denen Leute weiterarbeiten können. Du machst das, was Gott gemacht hat. Aus Chaos Ordnung. Oder ein Kinderzimmer aufräumen. Oder ein Büro. Warum fühlt es sich so befriedigend an, einen Job so richtig gut gemacht und abgeschlossen zu haben? Weil wir dann das machen, was tief in unserer DNA der Ebenbildlichkeit Gottes drinsteckt. Und warum fühlt es sich für Menschen so schlimm an, keine Arbeit mehr zu haben? Die finanzielle Seite ist oft nicht das größte Problem, sondern die Sinnfrage, die dadurch ausgelöst wird. Warum fühlt es sich so gut an, mal wieder den Keller aufgeräumt zu haben und Sachen auszumisten oder ein Zimmer zu streichen und danach zu putzen? Weil wir dann das tun, was unsere Bestimmung ist. Wir brauchen das. Wir sind gemacht, um aus Chaos Ordnung zu machen. Das ist Teil unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Gott will unsere Arbeit. Ihm ist das, was wir tun, wichtig. Das war der erste Punkt zum ersten Text. Vielleicht findest du dich aber mehr in dem zweiten, sehr realistischen Text aus dem Buch Prediger, einem ziemlich unbekannten Buch in der Bibel, wieder. Das macht doch alles keinen Sinn. Ich werde nie fertig mit dem Scheiß, aber die Arbeit macht mich fertig. Ich hasse das Leben, denn alles, was unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Das ist die Bibel. Gottes realistisches Wort in dieser Welt. Und das bringt mich zum zweiten Aspekt. Wir brauchen Gott für das, was wir tun. Gott ist wichtig für unsere Arbeit. Schon ganz kurz, nachdem in der Bibel das Paradies beschrieben wird, was deshalb paradiesisch war, weil es nur aus intakten Beziehungen bestanden hat, werden diese Beziehungen durch den sogenannten Sündenfall belastet und zerstört. Und eine Folge des Sündenfalls ist es, dass die Arbeit plötzlich Mühe macht, anstrengend ist, niemals zu Ende ist. Die zerstörte Beziehung zwischen Gott und den Menschen hatte auch Auswirkungen auf unsere Beziehung zur Natur, zu den anderen Menschen und zur Arbeit. Und die Bibel benutzt in diesem Text hier ein Bild aus der Landwirtschaft, weil es damals eine Agrargesellschaft war. Sie spricht von Dornen und Disteln und von Schweiß. Etwas, was für uns völlig normal ist, was zur Arbeit dazugehört. Wir kennen es gar nicht anders, aber wir stöhnen darunter. Heute würde hier vielleicht stehen Stress, Druck, Mobbing und Burnout. Trifft das nicht eher so unsere Beschreibung, die Realität mit unserer Arbeit? Die Entfremdung von Gott, die gestörte Beziehung zwischen Menschen und Gott, hatte unmittelbar auch Auswirkungen auf unsere Arbeit und auf unsere Sicht von der Arbeit. Deine Mühe mit der Arbeit ist eigentlich ein zutiefst geistliches Problem, ob du religiös bist oder nicht, ob du gläubig bist oder nicht. Unsere Mühe mit unserer Arbeit ist eigentlich ein zutiefst geistliches Problem. Nicht die Arbeit an sich ist schlecht oder ein Fluch, sondern weil die gestörte Beziehung zu Gott, die Sünde, eben Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat, liegt auch diese gestörte Beziehung, Fluch, auch auf der Arbeit. Wo erleben wir Disteln und Dornen? Zum Beispiel bei Dingen, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Dein Agrarstudium nützt dir überhaupt nichts, wenn es nicht regnet. Gar nichts. Meistens dann, wenn Leute in der Gemeinde fit genug sind, um Verantwortung zu übertragen, ziehen sie weg. Ein Projekt, was kurz vor dem Abschluss ist, wird aus finanziellen Gründen eingestellt. Dein cholerischer Chef, deine nörgelnden Mitarbeiter, der Rohrbruch in der Straße vor deinem Haus. Dornen und Disteln. Wir brauchen die Arbeit auf der einen Seite, um glücklich zu sein, so hat Gott uns geschaffen. Aber durch den Sündenfall ist die Arbeit gleichzeitig zutiefst frustrierend manchmal. Und manchmal statt erfolgreich und fruchtbar eher furchtbar. Und dann kommt die Frage, was macht das alles für einen Sinn? Wieso das Ganze? Es ist erfüllend und frustrierend. Und manchmal empfinden wir sogar die Sachen, die gut gelaufen sind und wo wir Ziele erreicht haben und erfolgreich was abgeschlossen haben, trotzdem irgendwie als frustrierend. In dem Buch Prediger hier taucht immer wieder der Begriff unter der Sonne auf. Und der Autor meint damit das Leben in der irdischen Welt ohne den Bezug zu einer höheren Realität, beispielsweise zu Gott, wie er es hier sehr konkret macht. Also der Mensch, der hier beschrieben wird, der Prediger, ist auf der Suche nach dem Sinn im Leben, alleine auf der Grundlage dessen, was die materielle Welt zu bieten hat. Erfolg, Vergnügen, Wissen, Arbeit. Und das, was er bei anderen sieht und das, was er bei sich selbst erlebt, wirft bei ihm die Sinnfrage auf. Und ich habe in einem Buch gelesen von einem amerikanischen Theologen, Tim Keller, der in seinem Buch über Arbeit schreibt, der Verfasser des Predigerbuches benutzt die Figur des Predigers, um den Leser dahin zu bringen, die übernatürliche Einzigartigkeit und Notwendigkeit Gottes zu erkennen. Nichts in unserer irdischen Welt vermag uns eine hinreichende Basis für ein sinnvolles Leben zu geben. Wenn wir unser Leben auf Arbeit und Leistung, auf Liebe und Lust oder auf Lernen und Wissen gründen, wird unsere Existenz zerbrechlich, weil die Umstände des Lebens uns immer den Boden unter den Füßen wegzuziehen drohen und spätestens der Tod uns unweigerlich alles nimmt, was uns lieb ist. Die Botschaft des Predigerbuches lautet, dass die konkrete existenzielle Abhängigkeit von einem gnädigen Schöpfergott, also nicht nur der abstrakte Glaube, eine Grundvoraussetzung für ein sinnvolles und stabiles Leben ist. Der Prediger hier stellt fest, nachdem er versucht hat, durch Arbeit Ziele zu erreichen, Reichtum anzuhäufen, Einfluss zu nehmen, es war mir zuwider. Ich hasste alles, was ich mir mühevoll erarbeitet hatte, weil nichts davon sicher ist, weil ich nicht weiß, was oder wer nach mir kommt. Seit dem Sündenfall leiden wir unter den Folgen der zerbrochenen Beziehung. Und seit dem Sündenfall versuchen wir, diesen Zerbruch irgendwie zu kompensieren. Und Arbeit ist ein Weg, das zu kompensieren. Wir bringen Leistung, um Anerkennung zu bekommen. Wir bringen Leistung, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir bringen Leistung, um Zuwendung zu bekommen. Wir geben uns hin, um Lob zu bekommen, um Gehalt zu bekommen. Und wenn das alles trotz guter Leistung und Leidenschaft, die wir reingeben, ausbleibt, es ist extrem schlimm und fühlt sich extrem doof an. Und der Prediger kommt zu dem Schluss hier, Arbeit wird uns niemals unseren Wert geben, weil selbst die gelungene Arbeit und die erreichten Ziele keinen ewigen Wert haben, wenn sie nicht in Beziehung zu Gott stehen. 2/3 unserer Lebenszeit. Und das hängt ganz eng mit der Überzeugung zusammen, zu der wir ein Ja oder ein Nein finden müssen, nämlich ob das Leben unter der Sonne, das irdische Leben, alles, was sich auf dieser Erde abspielt, auf dieser Erde, ob das alles ist, was es gibt oder nicht. Und das ist eine geistliche Frage. Und deswegen hat die Arbeit zutiefst eigentlich einen geistlichen Kern. Es ist eine Glaubensfrage. Wenn der Sinn unseres Lebens vom Sinn unserer Arbeit abhängt, und der Sinn unserer Arbeit von unseren Ergebnissen, dann hängt unsere Zukunftshoffnung von den Ergebnissen unserer Arbeit ab. Und dann ist es kein Wunder, dass diese Gedanken und dieser Druck uns den Schlaf rauben. Und dann ist es kein Wunder, dass Arbeitslosigkeit für viele Menschen Hoffnungslosigkeit bedeutet. Und dann ist es kein Wunder, dass ausbleibende Ergebnisse Zukunftsangst produzieren. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Wenn man das Buch Prediger weiterliest, gibt er ein paar gute Tipps. Das Erste, was er sagt, ist, durchdenke deine Arbeit von Gott her. Wir brauchen ihn für unsere Arbeit. Das Zweite, was er sagt in Vers 24, iss und trink und gönn dir was Gutes. Das finde ich total cool. Das ist die Bibel. Das ist Gott, der sagt, iss und trink und gönn dir was Gutes. Das ist wichtig. Das Dritte, was er sagt, ist, nimm dir eine Handvoll Ruhe. Arbeit und Ruhe gehören zusammen. Das Vierte, was er sagt, achte auf deine Beziehungen. Es ist besser, zu zweit zu sein als alleine. Denk es durch mit jemandem, sprich durch, thematisiere das. Und das Fünfte, was er sagt, ist, nimm dich nicht ganz so wichtig. Kommt an unterschiedlichen Stellen in verschiedenen Kapiteln dieses Buches. Aber selbst die besten Ratschläge, ich weiß, dass ich mir eigentlich mehr Ruhe nehmen müsste, aber es trifft irgendwie nur meinen Kopf. Und dann mache ich es oder ich mache es in vielen Fällen auch nicht. Selbst die besten Ratschläge setzen wir nur um, wenn sie überzeugend Sinn für uns machen. Mir ist eine Geschichte eingefallen, in der Jesus viel später als der Prediger mitten im Orkan auf einem Schiff, als der Sturm um ihn herum tobt, es schafft, gut zu schlafen. Warum? Weil er in allen Umständen wusste, ich bin einfach nur von Gott abhängig. Und ich vertraue ihm auch in den Stürmen meines Lebens. Und er zeigt uns, dass seine Zukunftshoffnung nicht von den Umständen abhängig war und dass es selbst die stürmischen Zeiten nicht geschafft haben, ihm den Schlaf und die Ruhe zu rauben. Und das hat mich ziemlich herausgefordert. Und das zieht sich durch das ganze Leben von Jesus durch, bis er am Kreuz stirbt. Und da ist mir was aufgefallen. Und manche Bücher haben mir dabei geholfen, dass mir das aufgefallen ist. So wie die Sünde am Anfang Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens hatten, auch auf die Arbeit, so hat die Wiederherstellung durch Jesus am Kreuz, durch diese Umkehrung, die da stattgefunden hat, ebenfalls Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche. Und das ist eine gute Nachricht. Und eine gute Nachricht nennt die Bibel Evangelium. Jesus ist unsere Ruhe. In ihm ist Gelassenheit zu finden, egal in welchen Umständen wir uns gerade befinden. Gott hat, nachdem er diese Welt und das Paradies geschaffen hat, gesagt, ich bin fertig, sehr gut gelungen. Dann kam der Sündenfall und seitdem sagen wir Menschen immer wieder, ich bin am Ende, obwohl ich noch nicht fertig bin. Und das ist nicht gut. Und dann kam Jesus und hat mit seinem Tod die Tür zur Ewigkeit, zum neuen Paradies, zur wiederhergestellten Ordnung aufgestoßen und hat gesagt wieder, ich bin fertig, indem er gesagt hat, es ist vollbracht. Es gibt wieder Hoffnung. Es gibt wieder Ruhe für den Sturm, unabhängig von den Umständen. Weil er sich am Kreuz für uns abgemüht hat, können wir wieder ruhig werden. Und ich brauchte das diese Woche. Durch seinen Tod kann sich unser Leben, unsere Identität und unser Alltag verändern. Und wir können wieder gut schlafen, solange es nicht nur eine Kopfsache bleibt. Und so habe ich gedacht, wow, der Tod von Jesus vor 2000 Jahren, der ist so einschneidend, dass er Einfluss hat auf meine Arbeit und meinen Schlaf und meine Gelassenheit und meine Ruhe. Ist genial, oder? Es gibt Hoffnung für unsere Arbeit und es gibt Hoffnung für unsere Nächte und guten Schlaf. Gott ist deine Arbeit wichtig, das, was du tust. Und Gott ist wichtig für unsere Arbeit, für das, was wir tun. Und das ist eine gute Nachricht für 2015. Und ich sage Amen und schlaf gut.